Liebe Hörer, bewahren statt verweigern, gestalten statt blockieren, das ist grob gesagt die Idee des Konservativen. Doch dieses Wort ist heute umkämpft wie kaum ein anderes. Konservativ, das kann für Traditionsbewahrung stehen, für Realismus, aber auch für Rückschritt. Was aber bedeutet konservativ sein im 21. Jahrhundert wirklich? Darüber sprechen wir jetzt mit jemandem, der sich über politische Richtungen durchaus schlau gemacht hat und darüber sogar ein Buch geschrieben hat, nämlich das Buch Rechts und Links zur Karriere einer folgenreichen Unterscheidung in Geschichte und Gegenwart. Herzlich willkommen dem Würzburger Geschichtsprofessor Peter Höres. Hallo.
Ja, hallo. Schönen guten Tag.
Zunächst, Herr Höres, bevor wir in die Geschichte schauen, wenn Sie jemand fragt, was heißt heute konservativ sein, was würden Sie ihm antworten?
Ja, Kurz- oder Langform, ne? Also Kurzform wäre ein anderer Begriff des Philosophen Hermann Lübbe, Traditionsschonung. Das finde ich eine schöne Sache und die ist auch nicht so abgenutzt.
Traditionsschonung, was ist darunter zu verstehen?
Naja, dass man eben ähnlich wie in der Natur mit also der ökologischen Aufmerksamkeit, ne, mit dem Umweltschutz, ebenso auch mit den immateriellen, aber auch überkommenen Bauwerken, Kunstwerken, Sittengebräuchen, mit der Sprache eben vorsichtig, schonend umgeht und sie so behandelt, dass unsere Kinder die auch noch behandeln können.
Sie haben sich intensiv mit der Geistesgeschichte beschäftigt, vor allem natürlich auch mit der Geschichte. Wie hat sich der Begriff konservativ im Laufe der Zeit verändert? Also ist das heutige Verständnis noch mit dem des 19. Jahrhunderts vergleichbar, nur annähernd?
Also es gibt schon markante Unterschiede. Also der Begriffsinhalt ist nicht beliebig, das wäre immer meine These, aber er wandelt sich natürlich stark. Also im 19. Jahrhundert, danach fragen Sie, war es selbstverständlich, dass ein konservativer Monarchist war. Sein Herz gehörte dem König, dem Königtum und das verteidigte er. Und er war ein Gegner des Nationalismus, weil der Nationalismus die Monarchie bedrohte, liberal und egalitär war. Und das hat sich bekanntlich gewandelt. Monarchien gibt es zumindest in Deutschland nicht mehr. Woanders wurde deren Bedeutung stark eingeschränkt. Und an die Stelle sind dann andere Orientierungen gestoßen. Geblieben ist vielleicht, oder ziemlich sicher eigentlich, eine Orientierung an der Religion, an der Moral, an überzeitlichen Werten und an der Patria, ne, dem Heimat und Vaterland.
Mhm. Weil Sie ja schon ein Buch geschrieben haben über zwei politische Richtungen, dann nehmen wir jetzt mal an, dass konservativ ja vielleicht auch eine politische Richtung ist. Aber weil Sie es jetzt gerade gesagt haben, wer konservativ damals war, der war auf jeden Fall für den König oder für die Monarchie. Gab es denn jemals linke Konservative oder war das etwas, was sich eigentlich ausgeschlossen hat? Es gab ja vielleicht doch Leute, die gesagt haben, der Sozialstaat ist wichtig, Linkssein ist wichtig, aber das Königtum wird hier nicht angetastet. Gab es sowas?
Es gab immer ein sehr großes Spektrum innerhalb des Konservatismus. Wir müssen halt immer schauen, in welche Zeit gucken wir jetzt. Aber wenn wir in die Zeit des Deutschen Kaiserreiches von 1871 schauen, dann gab es die Freikonservative Partei, die also liberaler war als die Hochkonservativen und Deutschkonservativen und die also eher auch ihren Frieden mit dem Verfassungsstaat gemacht hat. Es gab dann die sogenannten Kathedersozialisten, die Professoren, Nationalökonomen, die sehr stark eben sich Gedanken um den Sozialstaat machten, um die soziale Frage, aber eben nicht Sozialisten im Sinne des Marxismus waren und sicher aus heutiger Sicht stark konservative Züge haben. Also die konservative Welt ist ein Kosmos, ist eine ganze Welt, in der es sehr vieles gibt und die eben kaum von einer strikt einheitlichen Doktrin zusammengehalten wird.
Gibt es denn Konstanten, also Werte oder Haltungen, die dem Konservatismus zu allen Zeiten ausgezeichnet haben? Früher wie heute?
Ja, also man könnte mit Friedrich Nietzsche sagen, ein positives Vorurteil für die Ahnen. Also die Vorfahren, die Traditionsstränge, in denen man steht, werden erstmal geschätzt und man versucht, deren Erbe zu bewahren. Das heißt nicht, dass man unkritisch ist oder nicht auch falsche Wege nicht mehr bestreitet, verlässt oder unfruchtbare Zweige abschneidet. Aber grundsätzlich ist das ein Verständnis eben der von mir erwähnten Traditionsschonung. Das Neue muss legitimiert
sein, muss sich rechtfertigen vor dem Bestehenden. Die gewachsene Institution, die Ordnung ist erstmal erhaltenswert, weil der Mensch eben ohne Ordnung ortlos ist, nicht leben kann, keine Bindung hat und im All verloren ist. Und deswegen gibt es erstmal einen positiven Bezug zu den gewachsenen Institutionen, zum Staat, zur Ordnung, zur Familie, zur Religion, zur Kultur, die man geerbt hat und die man versucht eben organisch weiterzuentwickeln, aber nicht zu zerstören und die Traditionsbindung nicht zu zerbrechen.
Man hat ja aber auch so ein bisschen das Gefühl heutzutage, dass das Wort konservativ durch das Wort Mitte ersetzt wurde. Also keiner würde heute mehr von sich aus sagen, er ist konservativ und rechnet nicht sofort damit, Gegenwind zu bekommen. Aber jeder will ja heute irgendwie die neue Mitte sein. Also der Begriff konservativ ist stark umstritten. Wer kämpft gerade um diese Deutungshoheit und warum?
Das ist in Deutschland vielleicht auch ein besonderer Fall. Im Ausland ist der Begriff unterschiedlich aufgeladen, aber sicherlich nicht eindeutig negativ. Mitte, muss man fragen, was heißt das? Mitte setzt ja voraus, dass es rechts und links gibt. Sonst gäbe es keine Mitte. Also sozusagen, wer sich da aufhalten will, muss anerkennen, dass es links und rechts auch braucht. Ne? Und auch Abschattungen. Und alle können nicht immer in der Mitte stehen. Diese Haltung muss ja auch begründet werden. Wenn man die Mitte aber inhaltlich füllt, also mit Aristoteles, dann ist es die gesunde oder die richtige Mitte zwischen zwei Extremen. Also sozusagen die Tapferkeit ist die Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit. Das ist das Beispiel des Aristoteles. Und in diesem Sinne ist die Mitte aber nicht immer unbedingt arithmetisch. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen wir verstehen lernen, dass es in einer Gesellschaft und gerade in einer Demokratie beides braucht. Es braucht rechts und links und dann auch Standpunkte, die sich dazwischen befinden. Sonst hat man keine Demokratie mit eben unterschiedlichen Optionen. Und das besagt ja eigentlich der Begriff.
Ist es überhaupt wichtig, dass es Parteien gibt, die sagen, sie sind konservativ? Weil am Ende ist es einfach nur eine hohle Phrase oder ein Label. Ist es eine Orientierungshilfe für Wähler oder ist es einfach ein Spektrum, was in der Gesellschaft abgebildet gehört?
Ja, also ich glaube, eindeutig ist es eben eine Haltung und eine politische Haltung, die mindestens ein Drittel der Wähler, eigentlich könnte man ja mal sagen, wenn man zum Beispiel die Wahlergebnisse in Bayern, in meinem Bundesland, wo ich lebe und arbeite, anschaut, sind weit über zwei Drittel, die in irgendeiner Form nicht links und in irgendeiner Form damit auch konservativ wählen. Ja? Also das ist eine große Gruppe der Bevölkerung. Und wenn man die sprachlich auch vernachlässigt oder sprachlich nicht abbildet oder versucht gar auszugrenzen, ist es nicht nur undemokratisch, sondern natürlich auch hochgradig gefährlich, weil jede größere Gruppe braucht natürlich eine Vertretung in der Demokratie. Wie man das Kind dann genau nennt, man kann, also liberal-konservativ ist sehr beliebt. Früher hieß es oft national-konservativ. Das ist jetzt nicht mehr so gerne gesehen oder rechtskonservativ. Also das verändert sich auch immer wieder, je nach Moden. Ne? Was ich interessant finde zu betonen ist, dass konservativ ja vielleicht ein bisschen so einen Klang auch hat von altväterlich oder Spießigkeit auch. Und ich glaube, das hat sich sehr stark gewandelt. Also der Konservative ist heute ja eher der Opponent des Just Milieu, der Opponent sozusagen des herrschenden Zeitgeistes und hat eher anarchistische Züge und ist insofern eher cool, als dass er altbacken ist. Ne? Altbacken ist ja gerade eher, würde ich sagen, das Prenzlauer Bergmilieu und das überkommene grüne Studienratsmilieu.
Das ist interessant. Missverständnisse in Bezug auf das Wort konservativ. Gerade viele traditionsbewusste Preußen-Fans zum Beispiel, ja, also Leute, die sich sehr intensiv und positiv mit der deutschen Geschichte beschäftigen, die sagen immer, ja, ja, Preußen war so unglaublich konservativ, aber genau das ist ja ein totaler Fehlschluss. Also man könnte vielleicht sagen, Konservative mögen Preußen, aber Preußen war in der Zeit, in der es erfolgreich war, alles andere als konservativ. Stichwort Sozialgesetzgebung, Stichwort überhaupt Gesetzgebung, Armeereform, diese ganzen Dinge, die Preußen von der Bürokratie und von der Gedankenwelt groß gemacht haben, das waren in deren Zeiten revolutionäre Dinge, wo die Leute sich teilweise an den Kopf gefasst haben. Wie kriegt ihr das hin, ohne eure Gesellschaft zu zerstören, ne?
Ja, man kann sogar noch weitergehen und sagen, Bismarck als ein eminenter Preuße ging sogar so weit, Preußen de facto fast abzuschaffen, ne? Weil Preußen im Deutschen Kaiserreich aufging. Das wurde auch von den Altpreußen stark kritisiert und befürchtet. Also konservativ heißt nicht, einfach nur festzuhalten am Überkommenen, sich festzuklammern, sondern der Konservative hat eben eine enge Beziehung zur Wirklichkeit, zur Lageerkennung. Er sieht, was vor sich geht und will dann eben, wie Bismarck sagt, lieber die Revolution selbst machen und gestalten oder statt Revolution sagt man dann vielleicht besser die Veränderung selbst vorantreiben, als sie zu erdulden oder zu erleiden. Das führt dann halt eben im Einzelnen auch dazu, dass der Konservative die Welt auch mit umgestaltet, ne? Weil durch Einsicht in die Lage. Also konservativ ist eben nicht eine Doktrin, die ein für alles Mal gegeben ist oder die ein für alle Mal quasi transzendent vorhanden ist, wie im Marxismus, und die dann versucht wird, über die Wirklichkeit zu stülpen, sondern es ist jeweils ein Einpassen auch in die Lage. Und dadurch wird auch der Konservative dynamisch, ne? Ist auch ein Dynamiker. Nach dem Ersten Weltkrieg wusste eigentlich jeder Konservative, dass die Monarchie vorbei ist mit der Flucht Wilhelms II. Nach den Niederlande. Und da blieb ein Schmerz da, aber man stellte sich auch durchaus auf die neue Zeit ein, ne? Also insofern sollte man nicht das verwechseln mit starrem Festhalten am Überkommenen.
Aber nichtsdestotrotz, also ich will jetzt hier gar kein großes Fass aufmachen mit katholischem Konservatismus, aber ich habe mich mit einem katholischen Geistlichen unterhalten und der sagt immer, wir brauchen eigentlich gar nicht groß aktionistisch zu sein. Wie erfolgreich die katholische Kirche in ihrem konservativen Wesen ist, sehen wir ja die letzten 2000 Jahre. Also so nach dem Motto, uns gibt es immer noch. Aber das leitet jetzt über zu meiner Frage, denn viele sagen, die Konservativen von heute, die sind durchaus verwundbar. Der Konservatismus hat keine Vision. Er will vielleicht nur noch verbessern oder ein bisschen bremsen, aber er hat eigentlich keinen Aktionsplan. Und das ist ja gerade das, was vielen, wie soll ich sagen, heutzutage auch an den ehemaligen Mitteparteien in Deutschland sauer aufstößt, dass da so ein bisschen die Kraft oder der Wille zu fehlen scheint. Auch wenn nicht viele sagen würde, die CDU oder CSU ist jetzt nicht mehr wirklich konservativ, ja, oder die ÖVP. Aber Sie wissen, was ich meine. Ist das nicht so ein bisschen die Schwäche vom Konservatismus?
Also vor allem, also eine politische Schwäche ist es, wenn man nur versucht, Dinge zu bremsen, ne? Oder weniger drastisch, ne? Also die Energiewende weniger abrupt zu gestalten oder die Migration ein bisschen zu drosseln oder so. Da würde ich Ihnen recht geben, ein positives Programm fehlt einfach. Also die letzte wirklich positive Idee war ja von Kirchhoff für die Union mit der grundlegenden Steuerreform, die also das Land entfesselt hätte und uns vor dem Niedergang bewahrt hätte, diese Flat Tax, ne? Das war auch ein durchdachtes Konzept, was eben einer konservativen Haltung entsprach, aber natürlich eine sehr dynamische Sache war. Und leider wurde dieser Vorschlag von Angela Merkel abgebügelt, weil sie befürchtete, dass er nicht ganz populär ist. Und seitdem hat man eigentlich, zu meinem Bedauern, keine richtig programmatisch positiven Punkte mehr entwickelt. Anders als in anderen Ländern, ne? Wo das durchaus der Fall ist und man durchaus also Ideen entwickelt für eine Umgestaltung der Gesellschaft. Ja. Denken Sie an Italien, an auch Lateinamerika jetzt gerade. Ne? Da tut sich ja unheimlich viel, auch wenn man das problematisch findet, durchaus in den USA. Aber man sieht, dass es dort Visionen gibt. Oder wenn man an das Thatcher-England denkt oder Ronald Reagan damals in den USA. Das waren Konservative, die hatten aber ein positives Programm.
Konservativ, das klingt so ein bisschen nach gestern und meint doch vielleicht vor allem eines, Verantwortung für morgen. Über das Thema, was ist konservativ, sprach ich mit Professor Peter Höres. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Ja, ich danke auch.